Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind zurück am Mikrofon mit einer, bunte Tüte ist es nicht, mit einem Sack voller Themen. Nee, eigentlich haben wir auch nur ein Thema. Ein ganz spezielles Thema. Wir sprechen heute so ein bisschen über die Highlights des Jahres und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem legendären Arthouse Otto.
Oh.
Nicolas Cage.
Und dem nicht weniger legendären Blockbuster Babo.
Chabos wissen, wer der Blockbuster Babo ist.
So nämlich. Selbst Hafti hat Angst vorm Blockbuster Babo.
Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was auf Halde an Themen. Das, was wir letzte Woche nicht geschafft haben, haben wir uns gedacht, komm, dann machen wir doch auch nochmal so einen kleinen Jahresrückblick. Und wir steigen direkt rein, wir steigen direkt ein, wir gehen rein und schauen uns an, was hat uns dieses Jahr am meisten im Kinosessel überzeugt und was gefiel uns überhaupt nicht gut. Und mir ist dann so beim Studieren meines Letterboxd-Profils aufgefallen, Mann, ich habe gar nicht so viel Gutes gesehen dieses Jahr. Also für mich ist es echt ein bisschen dünn. Es war ein bisschen schwer, da zwei Favoriten rauszufinden. Wobei, sagen wir so, Favoriten eher nicht das Problem, aber wirklich krasse Highlights, dass ich auch sagen würde, wow, das hat mich jetzt echt, ist irgendwie so eine Sternstunde des Kinos. Da war für mich irgendwie nicht so richtig was dabei.
Ich dachte wirklich, ich wäre alleine damit. Ich fand das Filmjahr 26 bisher so at best mediocre.
Leider. Ja, same, würde ich auch sagen. Also es ist so, wir sind jetzt auch nicht so, also es ist ja vielleicht auch letzte Woche so durchgekommen, viele Leute feiern ja The Furious, wir sind glaube ich auch eher so ein bisschen, okay, der war schon cool, aber jetzt auch nicht so irgendwie die große Offenbarung für uns, oder? Würdest du auch unterschreiben, ne?
Also ich hatte Spaß mit dem Film für das, was er war, für das, was er sein wollte.
Ja.
Aber wenn mich jetzt einer fragt, boah, hast du mal einen Geheimtipp für einen geilen Film, da wird mir niemals Furious einfallen. Nee, da wird mir dann eher so ein Obsession einfallen.
Ja, oder guck The Raid nochmal, oder? Ja.
Aber du hast doch, du hast mir gerade noch letzte Woche im Nachgespräch noch gesagt, so, boah, ich wünschte, mir wäre das gerade in der Aufnahme eingefallen. Also du hast gesagt, so, dir fehlte so bei Furious so diese eine Szene, an die du dich erinnern können, oder was?
Ja, zumindest, also sehr, ja, genau, diese erinnerungswürdigen Sequenzen, klar, da waren so Choreografien dabei, wo ich auch sagen würde, cool, auch sehr, also so im Gesamtbild waren die Choreografien auch anders, würde ich sagen, neuer. Mhm. So kannte man es noch nicht, auch den Fight-Style, also den Martial-Arts-Style, aber so diese ganze Virtuosität auch mit der Kamera und so, das fehlte mir irgendwie alles. Das war nicht so, deshalb hinkt für mich immer noch so ein bisschen der The Raid-Vergleich, weil da passt alles halt so, meiner Meinung nach, viel homogener zusammen. Aber gut. Der ist halt auch ein bisschen zugänglicher als The Raid, würde ich auch behaupten. Lässt sich schwer vergleichen, ja.
Mit Sicherheit.
Oder schwerer vergleichen als einfach nur zu sagen, ja, so der beste Martial Arts seit The Raid. Das mag stimmen, aber man kann da auch noch ein bisschen differenzierter dran gehen. So. Was haben wir uns für diese Woche gedacht? Genau, wir so jeder so zwei Flops, zwei Tops irgendwie mitgebracht, ne, für dieses Jahr. Aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne, es ist so ein bisschen mediocre 2026 bis heute. Ein paar Filme fehlen mir noch. Ich hatte ja gehofft, der ist ja jetzt auch so knapp seit einer Woche so im Streaming zu haben. A24-Film, Robert Pattinson und Zendaya ist The Drama. Da könnte ich mir vorstellen, dass der eventuell noch bei mir so ein Kandidat sein könnte. Glenkill, du hast ja beide gesehen, genau, das könnten für mich auch noch so beides so Kandidaten sein. Aber so, wie gesagt, die große Kino-Offenbarung war bisher noch nicht dabei. Man darf nicht vergessen, Doomsday kommt ja erst noch.
Da können wir schon direkt vorher anfangen, ne? Also jetzt übernächste Woche kommen ja schon erst die Odyssey und dann der neue Spider-Man-Film, der
Ver
ja gerade einen übelsten Buzz im Internet entwickelt, weil die Leute so hin und weg sind von den ganzen Trailern. Also viele gehen wohl davon aus, dass das so der beste Spider-Man-Film mit Tom Holland werden könnte. Ich bin
Ja,
mal
okay.
gespannt, ey, was dann.
Da bin ich auch gespannt.
Aber natürlich, wir beide sind, glaube ich, eher so im Lager Odyssey unterwegs, was
Ja.
unsere Vorfreude angeht.
Ja. Es könnte auch tatsächlich sein, dass ein bisschen The Odyssey überschattet alles. Und so ein bisschen Odyssey ist so das GTA 6 der Kinolandschaft. Alle ducken sich so ein bisschen davor weg, verschieben ihre Release-Termine und keiner will im selben Monat wie The Odyssey irgendwie ins Kino kommen. So ein bisschen wie GTA 6, ne? Also im November wird auch kein anderes Spiel auf den Markt kommen, habe ich so das Gefühl. Ja, und dann erst wieder im Dezember geht es weiter mit. Aber gut, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ich habe noch ein paar vor geraumer Zeit. Warte mal, was sind denn da noch? Ach so, klar, wir kriegen ja noch dieses Jahr einen Ridley Scott-Film. Der Trailer gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das Thema gefällt mir sehr gut, dieses Endzeit-Szenario. Ja. Sehr überraschend, muss ich sagen. Das war auch zuletzt, als ich im Kino war, irgendwie vor 3, 4 Wochen, habe ich einen Tag vorher noch bei IMDb geguckt, was macht ein Ridley Scott eigentlich so als nächstes? Und da habe ich gesehen, ah krass, der macht hier diesen Film, der kommt dieses Jahr raus. Und am nächsten Tag sitze ich im Kino und sehe direkt den Trailer dazu.
Hilf mir kurz auf die Sprünge, was war das noch
Ey,
gleich?
das ist so ein Film mit Jacob Elordi, meine ich. Es ist so ein Endzeitszenario. Ich weiß nicht, ist dir so diese ganze Survival Game, DayZ Ästhetik, ist dir das, sagt dir das was? Also das erinnert mich irgendwie sehr stark daran, an diese Survival Games,
Ah ja,
wie
okay.
warte mal, der neue Ridley
Wie heißt
Scott
das denn mit
Film?
den Walls? Hier,
Nee,
Fallout und
nicht
so,
Fallout,
oder?
nicht
Nee,
so weit
okay.
in der Zukunft. Nee, nee,
Ach
nee.
so.
Fallout ist schon ein bisschen weiter noch. Das scheint so, vielleicht, weiß ich nicht, so 30 Jahre nach einem nuklearen Fallout oder sowas. Ich weiß es nicht, worum
Ah
es da
ja.
geht. Ridley Scott Film 2026, pass auf, der heißt. Was? Was hat der denn für einen beknackten Titel? Was? Spinne ich jetzt? Das Ende der Sterne? Nee, so heißt der doch nicht. The Dog Stars? Bin ich jetzt dumm? So hieß der Film, das stand da am Ende des Trailers, wirklich?
Ah, okay, jetzt sehe ich's.
The Dog Stars, doch. Ja, genau, Josh Brolin ist noch dabei.
Jo, ist das Keira Knightley? Nee.
Es ist.
Ach, Margaret Qualley. Ach ja.
Ja.
Okay, die sehe ich aber eigentlich gerne.
Ja, Allison
Ja,
Janney,
krass, Alter.
Benedict
Der,
Wong,
also,
Guy
von dem
Pearce auch
Film habe ich
wieder
noch gar nichts
dabei.
gehört.
Was?
Von dem Film habe ich gar nichts gehört. Trifft mich
Ich
gerade so
auch
im
nicht,
Schlag.
ich auch nicht. Wie gesagt, ich lese an dem einen Abend davon, am nächsten Tag sehe ich schon den Trailer dazu.
Jo.
Also
Oh, krass.
Thematik.
Der ist von März auf August verschoben worden. Das ist schon immer ein schlechtes Zeichen,
Ah, ja, okay.
irgendwie. Aber gut, ey, wir gehen da ganz unvoreingenommen dran, ne? Weißt du
Film
was?
kann.
Also bevor ich will jetzt gar nicht von dem Thema schon wieder weg. Ich bin ja auch noch hyped dieses Jahr auf meinen neuen Martin McDonagh, Wild Horse
Oh
9
ja, oh
mit John
ja.
Malkovich, Sam Rockwell.
Ja,
Der
Mann.
gibt mir zwar so gewisse Seven Psychopath-Vibes, was mir Sorgen macht, weil das war der einzige Film von McDonagh, mit dem ich jetzt bisher nichts anfangen konnte. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Der kommt aber erst Richtung Ende des Jahres. Ja.
Der kommt Richtung Ende des Jahres. Ich glaube,
Ja.
wo wir jetzt ja auch noch einen Trailer gekriegt haben, ist ja Werewolf.
Yo.
Werewolf.
Robert Eggers.
Robert Eggers, dem sein neuer Film. der Teaser, ja, wirkt ein bisschen auf mich ein bisschen zu durchkonzeptioniert, muss ich sagen. Bisschen so arg experimentell, als hätte er nur noch so Moodshots, weißt du, so Nosferatu hatte ja so ein paar Sequenzen, wo es sehr moody war, wo gar
Ja.
nicht so sehr auf Dialog oder so gesetzt wurde, sondern so, komm, ich zieh euch jetzt nur mal in diese Stimmung mit rein, ne? Ja. Und hier habe ich das Gefühl, dass der ein bisschen zu, dass er mit Nosferatu das nur geübt hat, um es in Werewolf komplett durchzuziehen. Also mal gucken. Ja, ja, also für mich darf es auch noch ein bisschen mainstreamig bleiben, also ein bisschen zugänglich bleiben und nicht zu arzi-fazi werden mit diesen durchkonzeptionierten Szenen, weißt du, so diese Moodshots.
Seien wir mal ehrlich, der einzige Mainstream-Film, den er jemals hatte, war The Northman.
Ja.
So, weil guck mal, The Witch hatte schon mal gar nichts von Mainstream und Lighthouse fast sogar noch weniger.
Ja, aber The Witch hatte nur diesen einen Ort, die Figuren, so The Lighthouse ja auch, wo man so dem Großen und Ganzen noch gut folgen konnte, während bei Nosferatu ging das schon ein bisschen krass in die sprang das schon sehr viel. Man musste sich schon relativ viel auch selbst zurecht konstruieren, sage ich mal, an Verbindungen irgendwie, ne? Als er dann anfing, auch an den zwischen den Schauplätzen zu springen und so. Also zumindest habe ich es, es ist so ein bisschen Arthouse-Horror auch, ne? So Gothic-Arthouse-Horror, was Robert Eggers da jetzt gemacht hat. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, ne? Also das ist Hochachtung dafür, das so durchzuziehen. Also so diese Stummfilm-Ästhetik mit modernster Hollywood Inszenierungsweise zu vermischen auch, ne? So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ich check schon. Aber ich glaube jetzt ehrlicherweise nicht, dass Werewolf ein Film wird, der sich dem Mainstream anbiedern wird.
Nee,
Weil du hast ja auch so dieses, er hat ja wirklich mit Sprachwissenschaftlern zusammengearbeitet, um das Drehbuch so möglichst detailgetreu in so einer altenglischen Sprache des 13. Jahrhunderts zu belassen und so. Also das wird schon krass.
Na super, ey. Dann lässt er sich auf Sprachwissenschaftler ein und das Erste, was sie vollbringen, ist ein Tippfehler im Titel. Werewolf.
Das ist so wie bei Tarantino. Das Drehbuch wurde geleakt und es wurde damit Absicht falsch gelassen.
Ja. Was hatte ich jetzt gelesen? Tarantino wäre mitten im Dreh von einem neuen Film.
Ja, der macht da irgendwas, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Filmfilm, sondern irgendwas anderes.
Im ersten Moment klang es so, okay, der ist schon mitten in den Dreharbeiten seines neuesten Films. Und dann im Artikel selbst hieß es dann, glaube ich, er spielt da nur mit oder so. Also, dass es gar nicht sein neuester Film ist, sondern eine kleine Rolle spielt, so. Mhm. Das hatte ich jetzt, aber ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt. Aber du hast auch was Ähnliches mitbekommen, ne?
Ja, er ist da irgendwas am Doen, ja.
Ja. Naja, also auf uns warten auf jeden Fall dieses Jahr noch ein paar gute Filme. Tarantino wird wahrscheinlich nicht dabei sein, aber Ridley Scott wartet, Martin McDonagh, wir kriegen noch Danny Villeneuve, wir kriegen die Russos. Die Oscarsaison startet ja auch erst so September, Oktober, dass die ganz großen Oscar-Beitie-Filme dann wohl auch noch an den Start kommen. Von daher bin guter Hoffnung. Ja, womit starten wir? Willst du starten? Tops, Flops?
Wonach ist hier denn heute mal so der Sinn?
Ich kann es vielleicht kurz machen, wenn du willst. Ich könnte mit 28 Years Later starten. The Bone Temple, das war der allererste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Mhm. Im Januar lief der an.
Ja, hau raus, sag ich.
Ja, im Januar lief der an. Ich weiß auch nicht mehr en Detail, was mich da so überzeugt hat an dem Film. Ich muss sagen, ich glaube, es war so die Einfachheit, dass er relativ simpel inszeniert war, relativ gut auskam, ohne zu viel von dieser Danny Boyle-Ästhetik, die wir jetzt im ersten 28 Years Later hatten. Da war das so ein bisschen Dialog, auf der Dialogebene und auch so ein bisschen auf der Inszenierungsebene war alles ein bisschen Virtuoser vielleicht, Danny Boyle-artiger, auch so was den Schnitt betrifft. Der neigt dazu auch gerne mal ein bisschen schneller zu schneiden, ein bisschen alles so, ja, so ein bisschen durcheinander zu schneiden. Also, ja, jetzt habe ich ganz oft schon das Wort virtuos gesehen, aber es ist ja so, Danny Boyle neigt schon dazu, gerne mal im Schnitt auch die ein oder andere Sequenz irgendwie vorwegzunehmen, dass er nur ein Frame von irgendwas einblendet und dadurch so ein Foreshadowing assoziiert. Und das fehlt ja hier beim zweiten 28 Years Later. Also der hatte eine viel geradlinigere Erzählweise und das gefiel mir ganz gut, muss ich sagen. Auch so ja, diese,
du weißt ja, dass das daran lag, dass er nicht Regie geführt hat, ne?
Das lag daran, dass er nicht Regie geführt hat, genau.
Deswegen, also
hier war ja jetzt eine Frau ja vor allem.
Ja? Genau, Nia...
Da Costa, ja. Das wusste ich noch, ja.
Ja.
Hier war jetzt eine Frau auf dem Regiestuhl. Also ich fand das ganz gut auf jeden Fall, so alles in allem. Mhm. Ich sag mal so, 28 Years Later, The Bone Temple. Oh, ich darf jetzt nicht immer den ganzen Titel sagen. The Bone Temple ist auf jeden Fall der etwas zugänglichere Film, würde ich sagen. Klar, ja. er braucht den ersten Teil, weil wir da die meisten Figuren erstmal kennenlernen und so. Der erste endet ja auch mit einem coolen Cliffhanger. Macht aber nicht so viel daraus, würde ich sagen, aus dem Cliffhanger selbst. Der Cliffhanger ist also verpufft so ein bisschen.
Findest du?
Ja.
Der zweite Teil fängt doch genau da an, wo der erste aufgehört hat.
Es ist ja eher so ein What-the-fuck-Moment. Hä, was sind denn das jetzt für Typen so ungefähr? Mhm. Ne? Aber er macht ja nicht so viel daraus, würde ich sagen. Also es ist ja nicht so, dass daraus eine große Erkenntnis entsteht oder ein großes ein großer Storybeat sich daraus irgendwie weiterentwickelt. Die Jimmys werden ja automatisch zu dem Dreh- und Angelpunkt dieses Films, ne?
Mhm.
Und auch deren Community, sag ich mal, deren Existenz, also das, was die Jimmys machen und also fand ich aber, also gefiel mir ganz gut, dass wie sich das so weiterentwickelt. Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, eine Figur überlebt den Film leider nicht.
Einige Figuren überleben
ja, den Film. Ja, aber so eine bestimmte Figur, die ich sehr gerne mochte, die überlebt den Film leider nicht. Aber zum Ende hin gibt es dann halt wiederum ein Reveal, das wird, glaube ich, die meisten 28 Days Later Fans gefreut haben, so wie mich auch. Ja, so viel würde ich sagen. Also, wie gesagt, ja, jetzt du.
Also, der Film hatte schon seine Momente. Ich fand die Jimmys auch cool. Es gab auf jeden Fall einige Gewaltspitzen, die auch gut brutal waren. So, das ist ja auch etwas, was Genre-Fans, also Zombie-Fans sicherlich erwarten, wenn sie ins Kino gehen. Ich fand, der Film hat so ein bisschen, der ist mir ein bisschen zu wenig auf die losen Enden eingegangen, die im ersten Teil hinterlassen wurden, weißt du? Also, wir hatten da auf jeden Fall noch die Kiste mit Spikes Vater, der ist meiner Erinnerung nach überhaupt nicht mehr vorgekommen.
Der ist überhaupt nicht mehr, ja.
Ja, auch die Insel, auf der er da gewohnt hat, auch nicht vorgekommen.
Die Mutter.
Die Mutter nicht, das Baby nicht.
Ja.
Das fand ich alles sehr, sehr schade. Klar, die Jimmys, vor allen Dingen Jimmy, also der Haupt-Jimmy, hieß er, glaube ich, ne? Ah, nee, er hieß Sir Lord Jimmy Crystal, so.
Der
war so eine Art kleiner Jack O'Connell, genau, der war fast schon so eine Art kleiner Mini-Negan. Also ich habe mich sehr an Negan
gefühlt aus The Walking Dead. Stimmt, ja.
Und es ist schon cool, was sie machen, aber ich dachte mir so, was will mir der Film jetzt eigentlich erzählen? Also er ist mit denen unterwegs, weil er dazu gezwungen wird, jetzt mit denen abzuhängen und die ziehen dann da durch die Lande und brandschatzen und morden und räubern und so, aber mit welchem Ziel denn? Also es wirkt alles so ein bisschen ziellos. Und irgendwann stoßen sie dann nochmal auf Ian Kelsen, also Ralph Fiennes, der so parallel sein Dingen macht mit diesem Alpha-Zombie Samson. Was mit dem passiert, finde ich auch völlig wild. Irgendwann gibt es da diese eine Szene, wo sie da gefühlt im Regen miteinander tanzen und
oh, stimmt. Ja, ja, ja.
Samson spricht ihn am Ende mit seinem Namen an. Ich so, what the fuck, Alter, okay. Aber gut, ja, und dann am Ende war das einfach, klar, dann wird uns nochmal ein Zuckerstückchen hingeworfen. Hier, ja, hier, guck mal, da ist übrigens auch noch Cillian Murphy, weil er kommt ja auch im nächsten Film vor. Das ist dann so dieser Cliffhanger, der uns da gegeben wird, und ich fand das irgendwie alles in allem leider gar nicht so rund, wie ich mir das gewünscht hätte. Das war jetzt kein beschissener Film, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, ich hätte mir erwartet oder erhofft, dass sie so ein bisschen mehr auch oft noch auf den ersten Teil noch zu sprechen kommen. Weil im Grunde, das Einzige, was du wissen musst, ist, es gibt diesen jungen Spike und es gibt Ralph Fiennes als Doktor, und der doktort gerne mit diesem Alpha-Zombie rum. Wenn du das weißt, dann brauchst du den ersten Film gar nicht zu gucken, weil auf nichts wird nochmal Bezug genommen, im Grunde, leider.
Außer, ja, außer dass Spike Dr. Kelsen halt schon kennt, ne? Und das aber auch
genau.
Nicht ganz gleich damit rausrückt. Aber stimmt, forscht er nicht an einer Art Heilung?
Ja, ja, er versucht Kerzen, da irgendwie mit zu heilen. Ich kann dir jetzt schlussendlich gar nicht mehr sagen, wie er das dann schafft, ob er da auf irgendwelche Medikamente zurückgreift oder ob das irgendwie alles von der Natur aus kommt, wenn man die Leute einfach wieder als Menschen behandelt. Egal. Du fandest den sehr, sehr gut. Ich fand den okay.
Ja,
können wir mitleben.
Ja, ich war sehr positiv überrascht, dass der doch um einiges zugänglicher inszeniert, erzählt war so ein bisschen diese Jimmy-Psychologie, ne, dieses mit kleinen sozialen Gruppen, menschlichen Abhängigkeiten und so weiter, ne, dass damit so ein bisschen gespielt wurde und eben halt auch, dass Spike auch so ein bisschen damit gespielt wird, hey, lässt er jetzt wirklich seine Vergangenheit hinter sich und wird Teil von diesen Jimmys irgendwie, ne? Das ist ja auch nicht so ganz, ganz klar, weil man ja so denkt, okay, der ist moralisch gut drauf, der Junge, das wird er schon nicht machen, ne? Oder dann gibt's doch schon noch immer mal wieder so die Versuchung, dass er da irgendwie abrutscht und doch Teil von diesen Jimmys wird und sich komplett unterordnet und ja, zu so einem geistigen Sklaven wird von dem Jimmy Crystal. Aber, also es ist so ein bisschen, wie heißt das denn? Stockholm-Syndrom? Was so Entführungsopfer haben, ne?
Ja, ja, ja.
Diese
zum Entführer.
Ja, ja, ja. Ja. Mit diesem psychologischen Effekt wird ja immer so ein bisschen.
Ja, gut, aber das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht so.
Okay.
Du hast dich gefragt, ob es in diese Richtung sich entwickelt, oder du glaubst, dass er wirklich Sympathien hatte für die.
Ja, also das ist ja das, der Jimmy Crystal macht die ja zu seinen eigenen Sklaven so ein bisschen. Ne? Ja, ist ja schon so eine Art Gehirnwäsche, was da läuft eigentlich. Ne? Also
und das den
ist
halt, konnte Spike auf jeden Fall nicht leiden. Die anderen wohl schon.
Ja. Vor allem
dieses Mädchen, mit dem er dann halt am Ende des Films dann unterwegs ist.
Ja, genau.
Ja. Naja, gut. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach weiter. Auch in dem nächsten Film, den du dir ausgesucht hast, geht es ja um eine besondere Freundschaft, aber diesmal nicht in der Zombie-Apokalypse, sondern ein paar tausend Kilometer über der Erde oder so. Vielleicht auch mehr als ein paar tausend.
Das ist jetzt dein Flop-Film, ne?
Nee. Das ist dein Top-Film.
Ach so, bleiben wir bei meinen Top-Filmen.
Okay. Ja, wir machen jetzt deine und dann machen wir meine. Ja, ja.
So ist es. Überraschend. Sorry, jetzt bin ich dir reingegrätscht.
Nein.
Du hast das so schön. Ich wollte nur auch kurz anfügen, The Bone Temple kann man sich bei Netflix angucken.
Ach so, ja, ja. Guter Programmhinweis, ja.
Genau, und Project Hail Mary, oder wie er bei uns heißt, der Astronaut.
Ja.
Wie gesagt, ich habe den jetzt auch nur so ein bisschen gewählt, um die Diversität hochzuhalten und Vielleicht, weil mir der ein oder andere Film noch fehlt, aber es ist nicht ganz so, dass ich jetzt sagen würde, das wäre ein makelloser Film. Der ist auch stellenweise, ist er mir auch ein bisschen zu albern, hat auch ein zu krasses Happy End. Aber grundsätzlich hat er schon sehr viel Emotionen in mir ausgelöst und da muss ich das ganz nüchtern betrachten und sagen, okay, unterm Strich ist das ein sehr sehenswerter Film, besonders halt auch für die ganze Familie, weißt du? Mhm. Und deshalb habe ich den jetzt hier mal so gepickt. Kleinen Augenblick. Es ist halt nicht ganz, es ist ja derselbe Autor wie von Der Marsianer, ne? Und beim Marsianer mochte ich halt eben auch so diesen, ja, so, hatte schon so diesen Realismus-Anspruch. Den hat der Film ja hier auch so ein bisschen. Der versucht ja schon so echte wissenschaftliche Erkenntnisse mit einzubeziehen. Und allerdings, also auch was so die Ästhetik, die ästhetische Frage angeht, wie so das ganze Raumschiff-Design und so, also jetzt eher das Alien und Alien-Raumschiff-Design angeht, das hat mich jetzt alles auch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen, ne? Aber so grundsätzlich alles, was ja, so, es ist schon ein Auf und Ab für mich gewesen, also es gibt eine, es gibt viel zu viele Science-Fiction-Film-Zitate, wenn man das jetzt so als Fanservice bezeichnen will, okay. Ich fand's nicht so geil. Die waren viel zu offensichtlich, viel zu viele davon. Diese Raumschiff-Ästhetik, diese hin und wieder die ein oder andere Albernheit war mir too much. Und eben das Ende. Ich sag nur Harry Styles, auch diese Sequenz war mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Und das Ende, ja, das ist zu so ein Happy End hätte ich nicht gebraucht. Aber alles in allem hat der Film halt alles gehabt. Der hat für mich, also ich habe gut gelacht. Ich hatte auch mal Tränen in den Augen. Ich fand es auch sehr nachdenklich. Ich fand es sehr spannend. Visuell sehr sehenswert. Also was die Kameraarbeit betrifft, so im Einzelnen auch. Ne? So die Auswahl der Linsen und der Bildformate. Ne? Dass der dann auch ein bisschen wechselt zwischen IMAX und CinemaScope. Ja, das ist schon top-notch, high-end Film für die ganze Familie.
Ja. Ja, ey, sehe ich ein. Also ich fand den wirklich durchweg zu albern, leider. Mir hat vor der Prämisse, dass es da um den Untergang des Universums geht, mir hat einfach die Ernsthaftigkeit gefehlt. Oder die Stakes wurden zwar von der Story vorgegeben, aber sie wurden nie eingelöst, weißt du, durch das Schauspiel von Ryan Gosling und alles Weitere. Nee, ich weiß nicht. Zu lang war er mir auch. Also hin und da hat er so seine Längen für mich leider entwickelt. Deswegen muss ich leider sagen, so wenn mich jemand fragen würde, soll ich mir den anschauen, dann würde ich ehrlicherweise sagen, nee, guck dir einfach Interstellar an. Das ist im Grunde die absolut gleiche Thematik, aber viel, viel tiefer gedacht. Viel, 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 viel tiefer. Viel philosophischer, viel besser umgesetzt. Bessere Charaktere, die Fallhöhe ist wirklich da. Durch die Geschichte mit McConaughey und seinen Kindern und so, das hittet einfach auf allen Ebenen mehr. Ja. Und da die Filme sogar annähernd gleich lang sind, ey, pff.
Ich finde aber
jederzeit würde ich Interstellar vorziehen.
Ich glaube, da ist aber der Anspruch beider Filme ein anderer. Also Interstellar will was ganz anderes als der Astronaut jetzt, ne? Also klar, ich. Ja, die. Also. Die müssen die Erde, beide verlassen die Erde, um die Erde zu retten, ne? Weil ja. XY. Das ist vielleicht so die größte Gemeinsamkeit dieser beiden Filme, aber so diese Hard Science Fiction, diese Deepness, ne? Also diese intergalaktische Deepness, die ist irgendwie bei Interstellar schon noch eine andere. Also die philosophische Ebene ist bei Interstellar noch mal eine ganz andere, würde ich sagen. Auch dieser cineastische jetzt übertreibe ich es aber. Also dieser cineastisch-philosophische Anspruch ist, glaube ich, bei Interstellar ein ganz anderer gewesen, ne? Auch was die ganze Science-Fiction-Ästhetik betrifft und so. Und da sehe ich tatsächlich Astronaut eher noch Richtung der Marsianer. Also der direkte Vorgänger-Roman oder Werk des Autors. Ich finde ja vor allem auch, also ich habe am meisten Spaß bei Astronauten gehabt in den Szenen, wo so Progress stattfindet, weißt du so, wo sie irgendwas austüfteln müssen, wo sie irgendwas bauen müssen, wo sie was herausfinden, und um in der Story weiterzukommen. Das gefiel mir noch so mit am besten. Und die Darsteller selber, ne, Ryan Gosling, Sandra Hüller, die machen ja auch einen super Job. Also ich muss auch sagen, diese ganze Buddy-Thematik zwischen Ryan Gosling und seinem Sidekick, sage ich mal, ne, der dann in der Mitte des Films auftaucht, das ist auch gar nicht so mega geil, wie das vorher so hochgehypt wurde. So. Also das hat jetzt nicht so ganz den Erwartungen standgehalten. Zumal das Design von seinem Buddy ist jetzt auch nicht so ganz zugänglich, würde ich behaupten. Und das meine ich ja auch alles. Dieses ganze Raumschiff, was das Alien da hatte, und dieser gläserne Raumanzug und so, dieses ganze Zeug, das hätte ich, glaube ich, vom Production Design her hätte ich das, glaube ich, alles ein bisschen anders gestaltet. Ein bisschen irdischer vielleicht. Also muss es denn so ein verdammter Stein sein?
Ja. Nee, aber wie gesagt, ich check schon, was du meinst. Ich habe einfach keinen Zugang zu dem Film gefunden. Ganz viele Menschen, ganz viele andere Menschen haben das. Und es ist auch einfach beeindruckend, den auf einer Leinwand zu sehen. Das möchte ich ihm gar nicht absprechen. So. Also es ist viele Dinge, daran sind natürlich auch cool. So. Bei uns jetzt im Open Air wird er auch nochmal laufen.
Mhm.
Lichtburg veranstaltet jedes Jahr ein Open Air Kino.
Man merkt halt echt, du bist ein richtiger Arthouse-Otto, ey. Das ist schon.
Ja, das ist nervig alles.
Nein, Quatsch. Nee, aber ich bin auch, anfangs bin ich auch immer so, oh nee, Ryan Gosling macht schon wieder Ryan Gosling-Sachen, weißt du so.
Er spielt halt sich selbst.
Er ist halt der coolste Physiklehrer, den es so gibt irgendwie, weißt du so. Da hat er halt eine Brille auf und ist halt so irgendwie, ja, so der charismatischste, netteste, eloquenteste Physiklehrer, den es einfach gibt auf dieser Welt, weißt du? Und gleichzeitig spielt er halt, ja, auch so ein bisschen sich selbst, aber so mit der Zeit, mit dem Film wächst man auch so immer mehr rein, und ich denke so, ach komm, jetzt hat er ja doch so ein bisschen zu strugglen, jetzt hat er doch ein bisschen zu kämpfen, jetzt landet er doch schon so ein bisschen an seinen Grenzen und so, und ab dann macht es halt auch Spaß irgendwo, ne? Aber
ja, aber auch das, ne? Also du hast gerade gesagt, dieses Happy End, das ist doch schon wieder so. Also jegliche Stakes, die da aufgemacht werden, die werden nicht eingelöst, weil es kommt dann zu diesem scheiß Happy End.
Ja.
Als Matthew McConaughey auf die Erde zurückkommt, ist seine Tochter im Sterben.
Ja.
Und er kommt da an und sie stirbt.
Ja. So. Ja.
Da kommt nicht einer, übrigens, ich habe hier eine Methode gefunden, um das Leben deiner Tochter umzukehren, jetzt wird sie wieder jünger. So, nee, die ist dann einfach. Diesen Mut, also er trifft ja diese Entscheidung im Weltall, ja, sich im Grunde für diesen Stein zu opfern, und dann muss er es wieder doch nicht. Und dann denke ich mir so, ja, warum denn? Warum muss denn jetzt hier? Das ist halt so ein amerikanischer Film für ein amerikanisches Publikum,
ja,
die alle süchtig nach Happy End sind.
Ja. So. Ja, oder eben, dass sie sich gesagt haben, komm, das ist halt für die ganze Familie, ne? So, das könnte man auch sagen.
Ja,
also ich habe den für mich so ein bisschen abgebrandet und gesagt, okay, ist ein Familienfilm.
Ja, ey,
anders als der Marsianer, anders als Interstellar, weißt du, so ist das schon einer, da kann Den kann ich mit meinen Kids gucken, wenn die so 10, 11, 12 sind, kann ich den ohne Probleme mit denen gucken. Und wenn ich 50 ja. bin, dann habe ich auch noch Spaß damit. Weißt du, dann habe ich, ja, ja. kann ich alles das rausziehen aus dem Film. Ja. Das ist bei Marsiana ist das vielleicht nicht so. Oder bei Interstellar. Ja, gut,
also ich kann dir jetzt tatsächlich nicht sagen, also ich weiß schon, dass die beiden Bücher vom selben Typen genau. kommen, Andy Weir, ja. glaube ich. Aber gut, der Marsiana ist halt einfach, jetzt sind wir wieder beim Thema Ridley Scott.
Ist Ridley
Scott. Und die Frage ist halt, sind die beiden Typen, die den Astronauten gemacht haben, genauso gute Regisseure wie in Ridley Scott? Das weiß ich eben nicht.
Ja, das ist halt so die. So, ja, man merkt, Phil man merkt Lord auf, und
Chris Miller.
Genau, ja. man merkt auf jeden Fall ihren Comedy-Background, ihren. Wir müssen alles ein bisschen überhöhen, humoristisch überhöhen. Das hat man schon gemerkt, besonders ja. eben in der. Figurenzeichnung und dann auch also wie Figuren miteinander so sind und ja. auch diese Szene mit A Sign of the Times diese Karaoke-Szene, ne, das
ja, ja.
mit was für einer Seriosität, mit was für einer Ernsthaftigkeit Sandra Hüller das auf einmal so runterspielt, das passte irgendwie für mich nicht. Dass sie das ja, wie so eine Selbsttherapie für sich so runterträllert, so gefühlt, weißt du? Das hat mich ein bisschen irritiert.
Ist halt.
Ja.
Ist halt Sandra Hüller.
Ja, ja, es ist halt so. Ja, ja, ja. Aber wie auch immer.
So. Hast du noch was zu dem Film?
Nee, ich wollte eigentlich. Nee, also nein. Nein, 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 nein.
Okay, gut. Dann mache ich weiter, ja?
Ja, lass uns einen kurzen Übergang noch finden.
Ich habe einen Übergang.
Achso, okay, ja.
Ja, klar. Jetzt kommen wir nämlich zu meinen Tops und wir bleiben mal bei Sandra Hüller.
Oh yeah.
Denn es ist ja irgendwie so, Sandra Hüller hatte so eine Pause letztes Jahr und jetzt gerade kannst du keinen Tritt ins Kino machen, ohne ihr Gesicht auf irgendwelchen Postern zu sehen. Ja, wir hatten Rose, der Astronaut, jetzt kommt bald Ingeborg Bachmann und Vaterland kommt auch noch so Richtung Jahresende, glaube ich, dann auch wieder.
Vaterland?
Vaterland, ja.
Ich kenne.
Ah, nee, September kommt das schon, ja. Also, Sandra Hüller ist gerade überall im Kino.
Krass.
Rose ist so ein ganz kleiner Film gewesen. Den haben selbst aus der deutschen. Mein Gott, meine Stimme ist gerade. Sorry.
Sie bricht gerade ein.
Die bricht gerade weg. Selbst aus der deutschen Kritikerszene haben den viele gar nicht gesehen. Also, ich weiß doch genau, ich habe so 2, 3 Folgen von Zwei wie Pech und Schwafel gehört und. David Hein und Robert Hofmann haben beide darüber geredet, sodass sie den immer noch nicht gesehen haben und so. Dabei ist der wirklich sehr, sehr sehenswert. Es geht um Rose, wie gesagt, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Und Rose spielt vor dem Hintergrund des 30-jährigen Krieges. Also wir sind im 17. Jahrhundert unterwegs. Hein? Und da taucht ein ehemaliger Soldat in so einem abgelegenen kleinen Dorf auf und behauptet, der rechtmäßige Erbe eines Grundstückes zu sein, ja. auf dem ein verfallener Gutshof steht. Und den Anspruch dieses Erbes macht er dann mit einem Dokument deutlich. Also das scheint alles zu passen. Es fragt sich natürlich jeder so, okay, warum kennt den kein Schwein? Aber der Hof ist schon lange verlassen und der Krieg ging ja auch 30 Jahre. Also was wissen die denn schon noch? Es stellt sich aber heraus, dass es ein Geheimnis gibt um diesen fremden Mann. Das ist nämlich eigentlich Sandra Hüller, die eigentlich Rose heißt und sich während des Krieges dann die Identität eines gefallenen Soldaten angenommen hat. Ja, um sich als Mann freier fühlen zu können als Frau und ihr Glück zu finden. Und sie stellt sich, oder der Typ stellt sich dann gar nicht so schlecht an dabei, diesen Hof wieder instand zu setzen und ihn wieder aufzubauen und verdient sich so den Respekt der Dorfgemeinschaft, obwohl die ja alle ziemlich skeptisch waren, ob dieses fremden Menschen, Mannes, Frau, was auch immer. Es gibt allerdings ein Problem, denn Rose oder... Der hat gar keinen Namen, sagen wir einfach Rose. Rose möchte diesen Hof bewirten, hat aber keinen eigenen Zugang zu Wasser auf dem Grundstück. So. Das Rätsel des Lösung ist dann, dass der Großbauer, der nebenan wohnt, der hat dann so einen Brunnen auf seinem Grundstück und erlaubt dann Rose quasi das Wasser mit benutzen zu dürfen. Unter einer Prämisse, er muss seine älteste Tochter heiraten, die er an noch niemand anderen verscherbeln konnte. So. Problem, nicht? Ich meine, irgendwann erwartet man dann ja auch mal Kinder und so, aber Rose hat halt nichts anderes als so einen kleinen Holzpimmel in der Hose. Und daraus entwickeln sich dann jede Menge Wendungen und Wirrungen. Das ist ein wahnsinnig interessanter Film, der wirklich wahnsinnig überzeugend in das Setting des 17. Jahrhunderts reinspringt und damals zeigt, wie viel damals daran gehangen haben kann, in welchem Körper du geboren wurdest. Ich meine, heutzutage, wenn du als Mann auf die Welt kommst, aber weißt, du bist eine Frau, dann sagst du einfach, ich bin eine Frau. So. Damals war das aber natürlich noch anders. Und der Film zeigt dann quasi, welche Querelen Rose auf sich nimmt, um das vermeintlich freiere Leben eines Mannes führen zu können, da sie selbst keinen Bock mehr hat darauf, als Frau von allen nur herumgeschubst zu werden und von allen vordiktiert zu bekommen, was sie zu tun und zu lassen hat. Und das ist ein Film, der zwar im 17. Jahrhundert spielt, aber auch aktueller nicht sein könnte. Mhm. Denn natürlich wird sie irgendwann oder wird er irgendwann wieder in die Fänge des Patriarchats zurückentlassen. Mhm. Und was da dann passiert, das guckt euch mal selber in dem Film an. Das ist so einer meiner Top-Filme des Jahres gewesen. Ich habe da nichts von erwartet. Ich habe nur gesehen, Sandra Hüller, Bock, Schwarz-Weiß-Film, Bock, ich gehe rein. Und bin dann doch echt wirklich sehr, sehr positiv überrascht worden davon.
Ich erinnere mich, du hast den Film gesehen und auch hier bei uns im Podcast schon sehr positiv hervorgehoben. Und ja, ich bin auf jeden Fall, also du hast den gerade fast 1:1 so wiedergegeben wie damals auch die Inhaltsangabe, sehr gut auf jeden Fall. Also ich habe da auch Bock drauf, mir den anzugucken, auf jeden Fall, hundertprozentig. Das klingt sehr spannend. Genau, eben in Bezug auch auf die heutige Zeit, die Parallelen genau zur heutigen Gesellschaftsstrukturen. Ja, klingt spannend. Bin ich voll dabei. Ja, ein Titel und Thematik, ne, und auch so Genre-Ausrichtung, wo man erst gar nicht so viel erwartet wahrscheinlich, ne, außer klar, Sandra Hüller hat wahrscheinlich ein sehr gutes Händchen, was ihre Filmauswahl angeht, aber
ja, ja, logisch.
Unter anderem hast du ja gerade schon Vaterland genannt, ja, ne, der neue Film von Paweł Pawlikowski, also ist glaube ich so mit der hotteste polnische Regisseur der letzten Jahre. Ich glaube, seine beiden letzten Filme Cold War und Ida waren beide für den besten Auslands-Oscar nominiert.
Ach krass, okay.
Fatherland war jetzt bei den Filmfestspielen von Cannes. Ich muss mal gerade gucken, hat er auch direkt gewonnen? Best Director hat er auf jeden Fall.
Ach wow, das ist krass.
Genau. Interessant ist halt, ich kenne einen Film namens Vaterland, der ist aber aus den... Boah, von wann ist denn der? Anfang der 90er, Ende 80er. Der heißt Vaterland mit Rutger Hauer. Und der spielt aber so im, ich glaube, das ist, wann ist denn das? Anfang der 60er. Und der Zweite Weltkrieg hat nie aufgehört sozusagen, ne? Also Adolf Hitler feiert irgendwie seinen 70. oder 75. Geburtstag, ist so die Story. Und Adolf Hitler hat halt so das Deutsche Reich ausgebaut, obwohl er immer noch im Krieg mit den Alliierten und mit Russland irgendwie ist. Und ist aber nicht weitergekommen. Also es ist so, als hätte Hitler eben Frankreich und Polen und Italien und so weiter eingenommen und auch irgendwie Teile von Skandinavien. Und das Dritte Reich wäre halt genauso groß wie zum Ende des Krieges, nur eben, dass es so eine Art Waffenstillstand gibt mit den Alliierten seit vielen Jahren. Mhm. Und das normale Leben in Deutschland geht halt so weiter und auch überall anders auf der Welt. Und dann entspinnt sich da halt so ein Kriminalfall, so ein bisschen, so ein Mordfall. Und Rutger Hauer spielt halt so ein Gestapo, glaube ich, oder so ein SS-Ermittler irgendwie, also völlig weird irgendwie, ne, so eine alternative Geschichtserzählung über das Dritte Reich, sagen wir mal so, oder den Ausgang des Zweiten Weltkriegs. Aber gut, es ist eine ganz andere Story, ich muss nur immer bei Vaterland eben an den Film denken und ich denke, Pawlikowski, der hat jetzt hier einen ganz anderen... Der hat hier wahrscheinlich wieder irgendwie auch so rund um. Ach so, nee, hier geht's um Thomas Mann und seine Frau anscheinend. Thomas Mann ist doch ein war doch ein Autor, oder? So ein Lyriker.
Ja, der war ein Schriftsteller.
Deutscher Schriftsteller. Bedeutendster Erzähler des 20. Jahrhunderts. Ja, siehst du, Nobelpreis für Literatur, okay. Ja, weil diese anderen Filme, ja, die behandeln dann schon immer irgendwie so sozialistische Themen. Ida, das ist der Film über die Nonne, ne? Hast du den gesehen?
Nee.
Okay, der ist auf jeden Fall sehenswert. Hier wurde auch eine bekannte Szene aus Ida wurde auch in Game of Thrones rezitiert. Eine sehr bekannte Game of Thrones Szene tatsächlich. Interessanterweise. Aber
ich noch nie gehört.
Echt nicht?
Nee.
Also den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, ey. Ida.
Also schauen wir alle mal
Rose.
Ida. So, bevor wir jetzt zu hart abschweifen, habe ich noch einen Top-Film und dann kommen wir zu den Flops. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, es geht um Marty Supreme. Ich habe den Anfang des Jahres gesehen. Ich war wirklich fasziniert davon.
Ja.
Also nicht nur von Timothée Chalamet, sondern von dem ganzen Werk. Ich meine, das war, glaube ich, der erste Safdie-Film, von dem ich uneingeschränkt sagen kann, dass der mir wirklich gut gefallen hat.
Mhm.
Der war jetzt von Benny. Josh? Benny? Scheiße, von welchem war der denn? Naja, auf jeden Fall der erste Film von dem, nach der Trennung von den beiden, von Josh Safdie.
Josh also Safdie, Benny Safdie, ja.
Genau, Benny Safdie hat die Smashing Machine gemacht, den ich auch wieder kacke fand. Josh Safdie aber erzählt uns hier die leicht fiktive, leicht wahre Geschichte von Marty Mauser. Das ist alles so ein bisschen angelehnt an das Leben des Tischtennisspielers Marty Reisman, den es tatsächlich gab. Und Timothée Chalamet zieht hier wirklich alle möglichen Register schauspielerisch. Also der ist manipulativ, der ist ein Arschloch, der schert sich um nichts und niemanden außer sich selbst und seinen eigenen Erfolg. Und das ist wahnsinnig interessant, wie uns dieser Film mitreißt, obwohl wir diesen Charakter eigentlich gar nicht mehr ausstehen können, weil er wirklich lügt, bis sich die Balken biegen, um seinen Erfolg zu erreichen. Dadurch hat der Film aber auch irgendwie was aktuell Politisches bekommen. Ich meine, die Welt hat gerade schon wieder ziemlich viel zu bluten, weil irgendwelche Männer unbedingt ihre feuchten Tagträume erfüllt sehen wollen. Und so ist es auch hier bei Marty Mauser, Timothée Chalamet. Der Film selbst ist aber tatsächlich, finde ich, auch nur die halbe Geschichte. Die andere Geschichte war ja, dass A24 da einen wahnsinnig krassen Marketingfeldzug gestartet hat, um diesen Film an die Zuschauenden zu bringen. Also ich meine, Talkshow-Auftritte sind ja schon mittlerweile das Normalste der Welt, aber Timothée Chalamet ist in einem Rap-Video aufgetreten. Der stand irgendwann in Las Vegas auf der Sphere, ja, auf diesem riesigen Gebäude drauf, das sich dann zu so einem riesigen Tischtennisball färbte. Es wurden Pop-Up-Stores eröffnet, wo du Marty Supreme Fan-Merch kaufen konntest und so weiter und so fort. Das ist wirklich wahnsinnig krass.
Der hat oft hat er auch einfach nur dieses Orange irgendwie angehabt, ne? Diese Farbe Orange, genau. von dem Tischtennisball.
Ja, und ich meine, schlussendlich hat es sich ja auch bezahlt gemacht. Es ist ja zum erfolgreichsten A24-Film geworden, zumindest für kurze Zeit mal. Dann ist er nämlich von Backrooms abgelöst worden. Und das, ich prophezeie jetzt einfach mal, dass Backrooms auch noch für relativ lange Zeit diesen ersten Platz halten wird. Ich meine, Marty Supreme ist immerhin auf respektable 191 Millionen Dollar weltweit gekommen. Backrooms ist gar nicht so weit davon entfernt, das Doppelte davon eingenommen zu haben, also bei 330 Millionen. Das ist wirklich wahnsinnig heftig. Aber ich fand Marty Supreme, der ist bei den Oscars ja wirklich völlig leer ausgegangen, obwohl er irgendwie, weiß ich nicht, fast 10 Nominierungen oder irgendwie sowas gehabt hat. Auch schade, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass andere diese Preise dann in diesen Kategorien abgeräumt haben. Aber ich empfehle euch, guckt euch den Film einfach mal an. Das ist ein Film, der zieht euch in eine Spirale rein, da kommt ihr nicht mehr raus, bis der Film zu Ende ist. Das ist ja das, was die Safdie-Filme tatsächlich dann, muss ich sagen, meistens tun. Es ist immer wahnsinnig stressig und wahnsinnig invasiv und dadurch wirst du irgendwie an den Film gebannt und auch die Figuren sind ganz oft Arschlöcher. Ich sag nur auch Robert Pattinson zum Beispiel in Good Time. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel auf einmal, aber irgendwie im besten Sinne. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß an Marty Supreme. Ja.
Jetzt, wo ich auch wieder drüber nachdenke, ich komme einfach nicht drauf, an wen mich Marty Mauser, an welche andere Filmfigur der mich erinnert. Auch so ein notorischer Lügner, der die ganze Zeit irgendwas am Tüfteln ist, irgendwas am Hin- und Herspinnen, weil er irgendwie mit seinem Leben auch nicht klarkommt, ne? Und die ganze Zeit muss er irgendwie Leute manipulieren und Dinge durch die Gegend schieben. Ich komme aber nicht auf den Film, auf die Filmfigur, von der ich das schon so kenne. Ich komme leider nicht drauf.
Da komme ich jetzt aber auch nicht
drauf. Ja, es gibt so die ein oder andere, ich weiß jetzt auch nicht mehr, war es eine Nicolas Cage-Figur, der auch die ganze Zeit ist er nur am Lügen und am Geschichten erzählen und weil er selbst ziemlich viel Scheiße baut irgendwie ständig, weißt du so, ne? Auch indirekt, vielleicht nicht unbedingt gewollt, aber einfach weil sein Charakter da irgendwie so ein bisschen so diese Züge hat einfach, ne?
Ich finde irgendwie, Jim Carrey hat öfters auch so Figuren gespielt. Ja. Wie ist denn dieser eine Film da, wo er auch so ein übelster Wichser war und dann durfte er für den Rest des Films nur noch Ja sagen?
Ja, oder so. Ja, das ist ja der Dummschwätzer.
Ah, der Dummschwätzer.
Ja, da hat das auch schon so, aber da ist er ja Anwalt, ne? Da hat das so ein bisschen was mit seiner mit seinem beruflichen...
Natürlich war er ein Arschloch, genau.
Ja, es hat echt was mit so seinem beruflichen Ding zu tun, auch weil er da so eine... Nee, er ist nicht Strafverteidiger, aber da geht es auch um Sorgerechtsgeschichten oder so und... Ja, trotzdem, es könnte so in die Richtung gehen, ja. Aber war schon auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Performance von Timothée und und Josh Safdie. Da ist ja auch noch ein bisschen was rausgekommen, wie die Safdies, also so gerüchteweise, was denn jetzt dazu geführt hat, dass sie da tatsächlich sich nicht mehr ganz grün waren.
Es ging wohl irgendwie um eine Nacktszene am Set oder irgendwie sowas.
Auch das, ne, ja.
Ja, ja.
Das muss, glaube ich, beim Set von Good Time auch gewesen sein, glaube ich. Ne? Ja, das liegt schon ein paar Jährchen zurück.
Ja.
Dass die beiden da sich nicht ganz grün waren. Und Benny Safdie habt ihr halt jetzt als Lieblingsnebendarsteller von Chris Nolan oder als neuen Lieblingsnebendarsteller.
Der ist bei Odyssey auch wieder am Start.
Der ist bei Odyssey auch wieder, ja. Zwar bisher nur maskiert in diesem dunklen Helm-Outfit.
Ja.
Aber er ist wohl da.
Ja.
Ja.
So, Matze, dann würde ich sagen, geleite uns doch mal in deine Flops rein.
In meine Flops rein geleiten. Ja, fangen wir mal mit dem etwas, es liegt auch schon ein bisschen zurück. Und ich weiß, der wird auch so ein bisschen von der Filmbubble hier und da gefeiert. Ich fand ihn jetzt nicht so ultra überzeugend krass. Das war jetzt Crime 101. Ich
war das der mit Hemsworth?
Ja, das war der mit Hemsworth, mit Mark Ruffalo, mit Halle Berry wieder zurück, die noch das beste Bild abgibt, wie ich hier, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt habe. Aber so insgesamt hat er mich als Genrefilm nicht so richtig überzeugt. Also so als Heist-Thriller und als Crime-Thriller. Muss ich sagen, der also auch schauspielerisch wird auch hier Chris Hemsworth irgendwie ein bisschen hervorgehoben, wo ich sagen würde, nö, ey, also ich würde sagen, ich habe ihn in so einer Art Rollen auch schon gesehen. Ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie nochmal mehr von seiner schauspielerischen Range präsentiert. Also ich würde sagen, er macht hier nicht mehr, als er auch in Tyler Rake macht, in den eher emotionaleren, nachdenklicheren Szenen. Und Tyler Rake ist halt ein Actionbrett, ne? Also eine Action-Inszenierung vom Allerfeinsten. Also der erste, beide Teile haben halt sehr krasse auch so One-Shot-Sequenzen, die in Erinnerung bleiben. Aber ja, was er dann so, was er der Figur noch irgendwie gibt, schauspielerisch oder aus der Figur rausholt, das ist halt jetzt nichts. Also da sehe ich jetzt bei Crime 101 nicht irgendwie viel mehr, irgendwie muss ich sagen, ne? Auch wenn er hier ein
Ja.
bisschen so mit leiseren Tönen umgeht, aber nee, mich hat das jetzt nicht so ganz irgendwie vom Hocker gehauen, so dass ich sagen würde, das wäre so ein super toller, sehenswerter Film. Also zum einen ist er auch viel zu lang, viel zu slow-paced erzählt und
Wie lange geht der, weißt du das?
ja, der geht schon ein bisschen. Oder zumindest, also schon über 2 Stunden, hätte ich jetzt gesagt. Sag mal her.
Ja.
Crime 101. Ja, 2,20.
Boah, ja,
Ja.
das ist zu lang,
Wie so ein
ohne den Film
guter,
gesehen zu haben.
ja, wie so ein guter Spielberg, ne? zu dem wir, ja, bedauerlicherweise auch gleich noch kommen werden. Ja. Also. Ich würde mich jetzt auch gar nicht mehr so viel mit Crime 101 aufhalten.
Okay, dann nutzt du das Stichwort und
Nutze
spring
ich
direkt zu
das
Spielberg.
Stichwort und springe lieber nochmal zu Disclosure Day, weil
Ja.
bei dem Film war die Erwartungshaltung natürlich eine ganz andere, eine viel
Ja.
höhere. Zu Recht auch. Und also wirklich, zum Teil war ich echt schockiert und gelangweilt von dem Streifen, wie ich da im Kino saß. Und ich dachte mir noch so nach einer halben Stunde, Entschuldigung, nach einer halben Stunde im Film dachte ich mir ja noch so, okay, das wird sicherlich noch, das wird sicherlich noch, gleich kommt was, aber nee, der Film, du hast es mir, glaube ich, so schon mal erzählt. Abseits des Podcasts waren das wahrscheinlich auch deine Worte, dass du gesagt hast, das ist einfach so ein Film, der vor sich hin mäandert, ne? Vor sich hin dümpelt,
Ja.
der überhaupt nichts, also der hat ja auch gar keinen Progress, da entwickelt sich gar nichts in dem Film. Da kommt es zu keiner Enthüllung, da kommt es zu keinem Plot-Twist oder so.
Ja, finde ich halt auch nicht, ne.
Da ist, also die Figuren bleiben ultra blass ausgestaltet. Zum ersten Mal bei einem Spielberg-Film würde ich auch sagen, Spielberg hat kein gutes Händchen bewiesen, was den Cast betrifft. Also da funktioniert keine Figur in irgendeiner Weise außergewöhnlich gut. Oder dass man sagen könnte, okay, ähnlich wie bei Tarantino, dass er aus noch so blassen Darstellern irgendwie was Besonderes rauskitzeln kann. Das konnte Spielberg auch immer eigentlich. Nee. Also ich habe hier so richtig harte Vibes gehabt von Indiana Jones 4, muss ich sagen. Was so die fehlende Leidenschaft auch betrifft, weißt du? Und nach dem Film muss ich echt sagen, ich habe so das Gefühl, Spielberg hat echt sein Mojo verloren.
Das Gefühl hatte ich danach auch, ja.
Was auch ein bisschen damit zusammenhängen kann. Also A, ich muss echt sagen, wer hat dieses, also wie kann man so ein Drehbuch absegnen? Ich kann es mir nur so erklären, dass die Produzenten, die Geldgeber sich dann auch nur gedacht haben, okay, krass, die inszenatorische, Spielbergsche Kraft wird schon ausreichen, um hier noch einen sehr unterhaltsamen Film rauszum. Aber das ist halt das Problem, dieser Film ist null unterhaltsam. Also wirklich null.
Ja,
Da ist, da,
fand ich leider auch,
da
ja.
ist, da ist. Und das hat, weißt du, Indiana Jones 4 hat ja wenigstens noch Harrison Ford und Indy. Er hat diesen Charakter, der unumstößlich geil ist, weißt du so, ne? Ich muss mal ganz kurz das Fenster kippen. Hier kommt gerade ein Rasenmäher, wird immer lauter. Ich muss es zumachen. Stellenweise hatte ich halt einfach das Gefühl, also das ist, der will irgendwie an Indy 4 anschließen oder so, hatte ich das Gefühl, ne? Bei Also ich meine, wir können ja die Story mal ganz kurz wiedergeben. Also es geht bei Disclosure Day, wird man ja in die Handlung reingeworfen, in der irgendwie eine ominöse Tech-Company anscheinend in den Besitz von so außerirdischen Gegenständen gekommen ist, die in irgendeiner Form auch so außerirdische Fähigkeiten verleiht, telepathisch, sondern eher so telekinetisch irgendwie sich miteinander zu verbinden, ja, ne? Und ja. Ich meine, das bleibt halt auch alles nur Behauptung in dem Film, ne? Es hat alles gar keine so richtige Grundlage, als dass ich das irgendwie so kaufen würde und sagen würde, ja, das macht in irgendeiner Weise Sinn. Nee, also er spielt mit ganz vielen Alien-Klischees. Wie gesagt, wir werden in diese Handlung reingeworfen und letztlich geht es darum, dass Fraktion A will einfach verhindern, dass die Existenz von Aliens auf der Erde oder die Existenz von Aliens im Allgemeinen geheim gehalten bleibt, so, ne? Und dann gibt es eben so ein paar Whistleblower, die die den ganzen Film über auf der Flucht sind und dann doch irgendwie zu der Erkenntnis gekommen sind oder kommen, wir wollen das irgendwie der breiten Öffentlichkeit mitteilen, so, ne? Es ist, also, keine Ahnung. Es hätte auch irgendwie ein Akte X-Film sein können. Keine Ahnung. Also ich bin echt ein bisschen schockiert darüber, je mehr ich drüber nachdenke, wie ereignislos dieser Film eigentlich ist. Und das Thema mit den Darstellern, dass die auch so, es nicht schaffen, die Figuren irgendwie in einer Weise mit Leben auszufüllen. Also ich glaube, da sind auch viele Leute, die jetzt um Spielberg herum irgendwie arbeiten, die dann auch nicht genug verrannt. Ich glaube, am Set oder auch so unter den Produzenten gibt es keinen, der irgendwie einem Spielberg sagen kann, dass er sich hier gerade verrennt, ne? Dass das irgendwie ins Nichts läuft. Ja, das ist halt so ein bisschen.
Vielleicht ist auch gerade das ja das Problem, dass Steven Spielberg sich das mal ausgedacht hat und auch das Drehbuch geschrieben hat. Der war ja nie der Drehbuchschreiber oder der Geschichtenausdenker. Er hat es halt nur meisterhaft inszeniert. So, der hat sich meistens auf IPs von anderen verlassen können.
Stimmt.
Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er jetzt in seinem Alter dann noch auf die Idee kommt, plötzlich alles selber machen zu wollen. Bei Fablemans hat das natürlich noch allergrößten Sinn ergeben. Da erzählt er ja seine eigene Familiengeschichte. Und der Film hat uns ja beiden gefallen. Also mir auf jeden Fall, dir glaube ich sogar auch noch. Ey, aber Disclosure Day, sorry, ne, das ist echt, das ist ein absoluter Griff ins Klo. Der versucht die ganze Zeit so riesige Mysterien aufzumachen, die aber, wie du selber auch schon gesagt hast, nie eingelöst werden. Das bleibt alles nur Behauptung. Ich habe für die längste Zeit überhaupt nicht verstanden, was er uns mit der Figur von Emily Blunt denn jetzt eigentlich erzählen möchte. Das dauert ultra lange, bis da mal so ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit kommt, das dann alles in einen Kontext rücken soll. Aber ehrlicherweise kann ich dir das jetzt schon gar nicht mehr herleiten, weil ich so uninteressant und langweilig und dumm fand.
Ja, es mündet alles in so Alien-Klischees, die wir über die Jahre... Alien-Klischees,
genau.
Also Emily Blunt und auch hier der Hauptdarsteller, ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Josh O'Connor.
Ach, Josh O'Connor. Weißt du, beide sind ja eigentlich nur das Opfer von Alien-Entführungen. Weißt du so? Das ist so dieses Klischee von Alien-Entführungen. Und Spielberg will uns jetzt sagen, klar, das ist irgendwie so ein Klischee, was negativ behaftet ist, ne? Jeder muss Angst haben, von Aliens entführt und irgendwie, dass sie uns irgendwelche Werkzeuge, irgendwelche Untersuchungswerkzeuge in den Po stecken. Das ist so die Angst oder dieses, ne, dieses Horror-Klischee. Und er macht halt was Gutes daraus, ne? Genauso werden ja diese ganzen Mysterien rund um Area 51 oder rund um jetzt auch so diese UFO-Sichtungen der letzten Jahre von irgendwelchen Kampfjet-Piloten, die dann auch jetzt die letzten Jahre irgendwie oder Monate geleakt sind. Diese Aufnahmen von irgendwelchen Flugobjekten, die super schnell übers Wasser zischen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber da, ja. Das wird ja auch so ein bisschen damit verwoben. Aber letzten Endes ist es einfach so eine Luftnummer. Es ist einfach so eine unfassbare Luftnummer, was uns hier präsentiert wird. Und
da weißt du, was das Allergeilste ist? Also ich glaube vielleicht, das ist so ein Ami-Ding, weil bei Rotten Tomatoes hat er einen Tomatometer, also einen Kritiker-Score von 79%.
Wow.
Und einen Popcorn-Meter, also einen Audience-Score von 70%. Mm. Meistens ist ja sogar der Audience-Score höher als der Kritiker-Score. Aber was haben die, welchen Film haben diese Kritiker bitte gesehen, den ich nicht gesehen habe? Ich glaube halt, wie gesagt, die meisten davon müssen Amis sein und die fanden das dann alles total toll und so. Aber ich finde, das war einfach nichts. Und das Ende des Films ist die größte Unverschämtheit. Ja. Das Einzige, was man diesem Film vielleicht noch zugutehalten könnte, ist, den kannst du gucken, um danach dann Mastertext zu gucken. Dann siehst du nämlich, wie es weitergeht.
Das Einzige, also
Emily Blunt sitzt da und möchte ihre Rede anfangen zu halten und dann cuttet der Film einfach raus.
Ja, ja,
dachte, was soll denn der Schwachsinn
jetzt? Hört zu, sagt sie noch, ne?
Ja, ja.
Ja, ja. Das ist so wie so eine globale Message irgendwie, ne? Also klar, man kann da ganz viel reinspinnen irgendwie in den Subtext und was Spielberg uns damit sagen will und so. Subtext. Aber das ist alles viel zu behauptungsschwanger. Es ist viel zu schwammig alles. Das Einzige, was mich so ein bisschen, wo ich noch so dachte, okay, das irgendwie könnte noch zu einer coolen Konklusion führen, ist ja eigentlich dieses ganze Ding, ist es Coleman Domingo? Ja, ne?
Ja.
Er steht ja die ganze Zeit, siehst du ihn ja nur, wie er auf dieser Baustelle steht und irgendwas im Hintergrund wird bei ihm getüftelt und gebaut. Und das war noch so das Einzige, was mich so ein bisschen bei der Stange gehalten hat, wo ich dachte, okay, interessant, was das wohl wird. Aber es ist so, dieser Film endet so einfach ohne Konklusion. Dieser Twist ist kein richtiger Twist. Ich dachte noch am Ende am Rollstuhl, schieben sie jetzt E.T. rein oder was? das hat noch gefehlt, ey, dass da so ein E.T.-artiges. Also, was sollte da denn kommen? Ich dachte mir so, ja, was kommt jetzt für ein Reveal? Was?
Ja.
Aber es kam einfach nichts.
Ja.
Und siehst du, ich habe ja
nicht mal das Alien-Design war geil.
So, nicht,
das war so generisch,
wie es nur sein kann. Ja, was ja okay ist, wenn du das willst. Aus stilistischer Sicht, dass du sagst so, okay, ich will, dass meine Aliens wie Aliens aussehen, dann ist das ja okay. Da habe ich ja keinen Stress mit. Das ist nicht sehr einfallsreich, nicht sehr kreativ, aber am Ende ist es halt auch nur so ein beschissener Stein, wenn es ganz blöd läuft. Dann ist es halt auch, ist auch nicht besser, ne? Also dann von mir aus sind es halt einfache Aliens mit riesigen Glubschaugen und lange, dürre Gliedmaßen und lange, dürre Körper und riesige Köpfe. Und so
Wasserköpfe.
Ja. Aber schon eine der ersten Szenen, wo sie in diesem Lagerhaus sind irgendwie und die fetten Lensflares da reinglupschen, musste ich halt auch direkt an J.J. Abrams denken und das hat mich halt auch schon so ein bisschen abgefuckt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann hat Spielberg so komische Lensflares so offensichtlich in seine Filme eingebaut, ne? Und deshalb bin ich ja auch irgendwann zu der Einsicht gekommen, dass ich sage, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ein Spielberg-Film ist, so habe ich es ja auch bei Letterboxd geschrieben, hätte ich gesagt, das ist ein J.J. Abrams-Film, der ja immer so viel Spaß damit hat, Spielberg zu zitieren. Sowohl emotional als auch bildlich, weißt du? Und wenn in ein paar Jahren rauskommt, J.J. Abrams hat diesen Film inszeniert, so als Hidden Director irgendwie, dann wird mich das nicht wundern. Da wird mich das nicht wundern.
Ich muss auch sagen, ich habe die Handschrift von Spielberg hier gar nicht mehr erkannt. Also das ist
Nicht
Weißt du übrigens,
wirklich.
was für mich die allerdümmste Szene war?
Erzähl.
Da sind sie in diesem Haus und
Ja.
flüchten dann vor dem, keine Ahnung, was ist das, FBI oder so.
Nee, das sind keine Behörden da im
Das sind keine
Spiel.
Federals. Ach, das ist nur
Nein,
diese Firma
es ist
da.
nur immer diese Firma. Ja,
Ja,
das
okay.
ist schon.
Also die fahren denen hinterher
Ja.
und dann fahren sie mit ihrem Auto auf so eine Klippe zu, springen
Ja.
raus, verstecken sich hinter so einem Busch 2 Meter weiter und die wollen mir dann weismachen, dass niemand die finden kann. Das ist ja so dumm gewesen, ey. Da habe ich mich richtig drüber aufgeregt.
Alter, auch. Also, ich meine, und Spielberg zitiert sich dann auch selber, ne, mit dieser Szene, mit dem Zug irgendwie. Das
Ja,
erinnerte mich
Indie
so ein
3, ne?
bisschen
Ja,
an Indie 3, ey, dass da sowas. Und das sah halt auch
ja.
so.
Beziehungsweise Indie 5 auch auf dem
Ja,
Zug.
stimmt.
Ah, nee, der ist ja gar nicht von ihm. Sorry, sorry.
Nee. Nee,
Goldstein, ne? Ja.
aber da war ja mehr so dieser Moment, wo Indy in dieser ausweglosen Situation ist und dieser Stein kommt immer näher am Panzer, weißt
Ja,
du? Und das war
ja.
ja auch hier so ein bisschen mit dem Zug und naja. Was ich noch gesehen habe, war ja auch so ein kleines Roland Emmerich Independence Day Zitat vielleicht, ne? Mit diesem UFO, was so durch die Wolken durchbricht. Das war noch so ein bisschen erinnerungswürdig. Aber gut, wenn es nur Zitate sind, dann wissen wir halt auch, wo wir angekommen sind, ja, hier bei Spielberg. Ja, ist krass, wie ich den Film noch, mit was für einer Hoffnung ich noch da dran gegangen bin und mir gedacht habe, geil, noch einmal Spielberg, so wie er in den 70ern, 80ern Filme gemacht hat, ne?
Ja.
Das wäre es gewesen. So schön unaufgeregt. Ja. Man kann sagen, wenigstens hat der Film nicht viel CGI, ne? Schön practical vieles, ja. Hat halt auch gar keine Luft. Hat auch gar keinen Platz für CGI.
Nee, das ist, ach, ich weiß nicht. Aber weißt du, dann sage ich das einfach, dass ich da alles scheiße fand. Und dann kommen Leute an, so, ja, du hast doch einfach nur alles, so wie bei David Hein-mäßig. Und denke ich mir so, ja, okay,
Nee.
dann sag mir doch, wo Disclosure Day bitte ein geiler Film war.
Ja.
Sag's mir. Vielleicht kannst du mich ja erhellen.
Ja, vielleicht bringt mich, kann, ja, vielleicht gucke ich den auch zu Hause und bin dann irgendwann total erleuchtet davon, aber das, nee. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ja
Indiana
klar.
Jones ist übrigens von James Mangold und nicht
Genau,
Goldstein. Ich weiß nicht,
genau.
wie ich auf Goldstein kam,
Ach
Alter. Was ist
so.
das für ein Name?
Goldstein.
Gibt es irgendjemanden, der Goldstein heißt?
Nee. Ich kenne nur Weinstein und Epstein.
Ja.
Ich muss mal ganz kurz nur gucken. Also das Poster hier, okay. Was wollte ich jetzt sehen? Ach so, ja gut, der hat 6,7 bei IMDb. Also ich glaube auch von diesen ganzen Kritikern, ich glaube, die sind selber dann schockiert. Also die Rotten Tomato-Kritiker, die sich dann so denken, okay, es ist ein Spielberg, ich gehe jetzt hier nicht mit so einem Verriss ran, sondern ich versuche noch irgendwie eine halbwegs seriöse Kritik abzugeben, ne? Es ist ja immerhin ein Steven Spielberg-Film. Und
Ja.
ja, vielleicht haben sich da auch die ein oder anderen Kritiker verrannt.
Also sorry, aber dass der Film von ihm ist, hat bei mir zu noch mehr Punktabzug geführt, weil so einen
Ja.
Film will ich von einem Spielberg einfach nicht sehen, ey.
Nee.
Das
Und ist dir mal
ist so ein
aufgefallen, dass
Dreck.
diese Darstellerin, die doch dann auch mit Josh O'Connor die ganze Zeit, diese ehemalige Nonne, ne?
Ja.
Die ist doch die ganze Zeit mit ihm im Film unterwegs und irgendwann verschwindet sie. Und dann ist sie einfach eine Dreiviertelstunde, ist sie nicht mehr im Film und ganz zum Schluss taucht sie dann irgendwann wieder
Ja,
auf.
das war auch ja alles, ja,
Das war ein
das ist.
bisschen weird, muss ich sagen. Ich dachte erst, sie avanciert sich zu so einer Art Hauptfigur und ist irgendwie ein großer Teil der Geschichte, aber nein. Dann wird so diese ganze Geschichte mit ihrem früheren Leben als Nonne aufgemacht. Also so diese Überschneidungen mit dem Glauben, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Thema im Film. Also woran glaube ich, ne? Das ist ja also so der Glaube, religiöser Glaube und Glaube an Aliens und so, das ist ja so, das ist alles nur angedeutet, aber nicht so richtig auserzählt.
Ja, voll.
Ja.
Aber ey, passt zu dem Film,
Ja.
ne?
I want to believe, but I
Ja.
don't believe in
Ja, ist echt
this
so.
movie.
So, mein Lieber, wir wollten uns heute mal wieder so ein Zeitlimit setzen, das haben wir schon wieder
Hart
bodenlos überschritten.
bodenlos.
Wir sind gleich wieder bei 1,5 Stunden wie immer, deswegen werde ich jetzt meine Flops einfach mal ein bisschen durchrushen, weil ich die ehrlicherweise auch schon bei sowohl hier als auch bei YouTube behandelt habe.
Jetzt bin ich
Nummer 1
gespannt. Ja.
war Michael.
Ah ja.
Da habe ich schon, ich glaube, ausführlich genug erklärt, sowohl hier als auch bei YouTube, warum ich davon enttäuscht war. Es war für mich einfach kein Film, den ich gebraucht habe, zumindest in der Form nicht. Ich finde es jetzt schön für alle, die den toll fanden, dass das zum erfolgreichsten Biopic aller Zeiten geworden ist. Das heißt, ihr kriegt auch noch einen zweiten Film, wo sie sich dann wieder selber mit Weihräuch, selbst beweihräuchern können, der Jackson Estate.
Darf ich?
Ehrlicherweise habe
Ja.
ich nicht die Hoffnung, dass sie da wirklich dann auch mal auf die problematischen Phasen seines Lebens eingehen, aber
Ja.
hey, werden wir sehen.
Also
Was hast du auf dem Herzen?
alles neg ja, also die negativen Punkte, die wir hier tatsächlich auch vor 4 Wochen knapp über Michael auch besprochen haben, ne, und Musiker-Biopics im Allgemeinen, ist immer die Schattenseiten der Karriere, die dann eben viel zu kurz kommen.
Ja.
Aber wer brauchte diesen Film, hast du eben gesagt. Und ich nur um das nochmal an Disclosure Day einmal noch dran zu hängen, ne? Wenn ich, also für wen soll denn dieser Film sein, habe ich mich auch gefragt,
Ich check
ne?
das nicht.
Ich check
Check's
das auch
nicht.
nicht.
Das ist nicht mal ein guter Alien-Film. Wenn du einen
Nee.
guten Alien-Film sehen willst, dann guck dir die anderen Filme
Ja.
an, in denen Steven Spielberg sich mit Aliens befasst hat, aka E.T. und
Ja.
Krieg der Welten und auch ein Third Kind.
Ja, Mann. Also selbst wenn es ein Mystery-Thriller gewesen, also selbst das ist es nicht.
Ich kann dir sogar nicht mal sagen, was dieser Film ist. Was für ein
Ja,
Genre soll das sein?
weiß
Es
ich
ist
auch
kein
nicht.
Mystery und es ist doch kein
Nee,
Thriller.
nein,
Es
nein.
ist
Nein. Also es lässt uns nicht los,
Boredom,
ne?
der Film.
Du merkst, es lässt mich auch gerade nicht los.
Wir sind
Also.
richtig sauer. Ja, ich weiß es. Ja,
Ja,
mein Gott, ey.
Michael, ja, das
Ja, Michael.
ein anderes
Ja, könnt ihr
Alien.
auch.
Das hier.
Ja. Nee, halt krass. Also wie gesagt, ne, du machst einen Film über den bekanntesten Menschen der Welt. Zumindest Zeit seines Lebens war er das. Und ich denke, auch heute gehört er bestimmt noch zu den 10 bekanntesten Menschen der Welt, easy.
Ja.
Kannst du so mit Donald Trump und, weiß ich nicht, wer ist der bekannteste Fußballer, so Messi oder Ronaldo auf eine Stufe stellen? Jeder und seine Mutter kennt immer noch Michael Jackson, obwohl er schon seit 17 Jahren oder so tot ist.
Ja, wobei Trump ja eindeutig bekannter ist. Neben Trump ist halt nicht viel Platz, ne? Das ist.
Ja, aber guck mal, selbst Kinder, die noch gar nicht wissen, was die USA oder ein Präsident sind, wissen schon, oh, es gibt diesen Michael Jackson
Das
oder
will ich
gab den
aber
so.
hoffen, ey.
Irgendwie alle kommen durch seine Musik irgendwie auch in Berührung mit seiner Person und wissen dadurch auch, wie er aussieht und so.
Ja.
Und das halt, wie gesagt, fast 20 Jahre nach seinem Tod. Und ich glaube, es wird auch in 20 Jahren noch so sein.
Der sieht aber auch ein bisschen crazy aus, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich ein
Ja,
Musikvideo
du.
oder so und meine Kids sehen das, dann gucken die, kleben die schon so ein bisschen an dem
Ja.
Bildschirm und denken sich so, oh krass, was ist das, Mann oder Frau irgendwie, ne?
Also, ja.
Also das meine ich auch nicht böse oder so,
Nee,
sondern
ich check das schon. Ja,
ich
der.
sehe an deren fragenden Blick, denke ich mir so, krass, der singt so krass. Und sie sind sich, glaube ich, auch nicht so ganz sicher, ist das ein Kostüm oder läuft der immer so rum, weißt du? Das ist, glaube ich,
Ja. Nee,
diese
ich check das schon.
Frage, die sich so ein Kind auch stellt irgendwo, ne?
Ja.
Und was ja auch okay
Also,
ist. Ist ja okay, dass
ja.
Jacko nicht eindeutig Mann oder Frau sein muss.
Ja.
Ist bestimmt auch ein
Ich meine,
bisschen
also
hip.
zu Zeiten von Thriller und Off the Wall und so war er ja noch wirklich ein sehr, sehr attraktiver junger Mann.
Ja.
Aber seine ganzen Krankheiten und auch sein, seien wir mal ehrlich, auch einfach sein Wahn nach der vermeintlich perfekten Schönheit haben dann einfach zu einem sehr, sehr anderen Erscheinungsbild geführt. Und ich will jetzt überhaupt nicht schon wieder die Debatte aufmachen, hat er sich irgendwas gebleicht oder nicht? Das ist mir
Ja,
eigentlich wurscht, aber auch sonst, ich meine, seine Nase hat er natürlich ganz krass operieren lassen, sein Kinn auch, seine Jawline, seine Cheekbones, keine Ahnung. Also der ist einfach ein Resultat vieler Schönheitsoperationen gewesen und jeder, der das abstreitet, ist einfach, sieht die Realität nicht, will es nicht wahrhaben. So, aber bevor wir jetzt wieder in die nächste Debatte über
ja,
Michael
Mann.
reinspringen, noch Wuthering Heights. Das war wirklich bodenlos. Also ich habe mich selten so krass nach Zeitverschwendung gefühlt, als ich aus dem Kino kam.
Nur bei Disclosure Day war es noch mehr.
Ja, das war schon auf einer Ebene, aber da war ich noch saurer drüber, weil bei Steven Spielberg habe ich mir wenigstens was erhofft. Bei Wuthering Heights dachte ich mir schon, okay, ja. Nee, also an diesem Film war einfach alles schrecklich, von vorne bis hinten. Ey. Die Ausleuchtung war schrecklich, das Drehbuch war schrecklich, die Kameraarbeit war schrecklich, die Kostüme waren scheiße, das Schauspiel war bodenlos hoch 1000. Ich frage mich seitdem wieder echt, ob Margot Robbie schauspielen kann oder nicht. Ich bin mir da wirklich nicht mehr sicher im Moment. Ja, also
ich,
wirklich.
Ich weiß noch, wir haben viel über Set-Design gesprochen hier. Ne? Da habe ich dich, da hast du auch hier auch im Podcast eine Menge drüber.
Tapete in Menschenhaut.
Ja, genau.
Dass man nicht ein Antörner ist im Schlafzimmer. Nee, es ist, also es tut mir leid, du musst doch mal wirklich Menschen vergleichen, die was können. Guck dir zum Beispiel mal so eine meiner, ein paar meiner Lieblingsdarstellerinnen heutzutage, Florence Pugh, Saoirse Ronan oder auch jetzt Renate Reinz für ganz hoch im Kurs. Ey, was sie alleine, was sie ausdrücken können mit ihrer Mimik, so nur durch ihre Augen.
Ich mochte
reden. Dann hast du da,
ja.
Und dann hast du da eine Margot Robbie, ey, und die sagt so, oh nein, oh, und haut sich so ganz theatralisch so die Hand auf die Stirn, man kennt das ja. So
klassisches Overacting.
Ja, auf diesem Niveau ist die mittlerweile unterwegs.
Ja.
Und jetzt möchte ich hören, was du noch zu Renate Reinz
sagst. Ja, sie war großartig, wir haben es nicht erwähnt letzte Woche bei Backrooms oder auch vorhin, als wir mal kurz...
Ich habe das erwähnt,
der Cast war gut.
Wir sind jetzt nicht speziell auf sie eingegangen.
Aber ich muss auch sagen, weil du sie gerade jetzt ihren Namen noch gedroppt hast, ich habe sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und dachte so, krass, ey,
du hast sie zum ersten Mal
gesehen? Ich meine schon. Wo kann ich sie gesehen haben? In welchem Film?
Weiß ich nicht. Aber guck dir auf jeden Fall mal
Sentimental Value. An. Ja, der ist ja...
Oder
ist ja
The Worst Person in the World, der ist auch...
Ach, stimmt. Da hat sie so ein bisschen ihren Durchbruch gehabt, genau. Ich muss sagen, also ihr... also sehr, sehr feinfühlige Art zu spielen halt auch, ne? Ja, nicht zu viel zu machen, nicht zu wenig zu machen. Und sie hat so eine anmutige Art auf jeden Fall, wie sie in Backrooms halt auch da so als diese Psychologin durch den Raum stolziert. Ich dachte so, krass, was für eine Anmut, ne? Also das gefiel mir sehr gut, muss ich sagen, ne? Jetzt nicht mal irgendwie körperlich oder irgendwie die weibliche Attraktivität, ohne das jetzt hervorheben zu müssen, sage ich, also hat mich komplett in ihren Bann gezogen, ne, die Renate.
Ja. Nee, also da muss ich sagen, da guckt ihr auf jeden Fall mal die anderen Filme an, weil von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, war das auf jeden Fall die schlechteste Performance. Also sie war wirklich gut, verstehe mich nicht falsch, aber sie hat auf jeden Fall auch andere Dinge gemacht.
Hey, wo jetzt? Ja. Bei Wuthering Heights ist sie auch.
Nee. Renate Reinz, also Backrooms war ihr schlechtester Film.
Ach so.
Sentimental Value ist viel besser. Ja. Der schlimmste Mensch der Welt ist auch viel besser. Und verdammt nochmal, wie heißt denn nochmal der eine Film da von... war das überhaupt Renate Reinz? Ich glaube, ist richtig scheiße. Ich wollte auf Christopher Borgli hinaus, aber wie hieß denn der eine Film von ihm? Nee, ich hörte, das war nicht Renate Reinsche, das war, weißt du, der Film, wo die Frau sich selber so entstellt, Sick of Myself, aber das war nicht Renate Reinsche, sondern...
A Different Man.
Nee. Da geht es nicht um eine Frau, die sich selbst entstellt, da geht es um den Typen, der entstellt ist.
Der entstellt ist, genau, ja.
Genau, nee, das ist Christine Kujatorp, andere. Aber den kann ich auch empfehlen, Sick of Myself, ja. Nee, aber Sentimental Value, da siehst du noch viel mehr von diesem dezenten Schauspiel und auch der schlimmste Mensch der Welt auch. Ja. Das zu Renate Reinsche. Und Wuthering Heights solltet ihr euch gar nicht angucken, weil da seht ihr nämlich gar nichts.
Ja. So. Mit so einem Gefühl bin ich aus Disclosure Day auch rausgegangen. So, ich habe jetzt irgendwie nichts. Also.
Ey, da habe ich auch noch eine Geschichte aus dem Paulanergarten, ne?
Ja.
Stell dir mal vor, versetz dich mal in meine Lage so, du stehst an der Kasse im Kino und da kommen Leute und sagen, ja, ich will jetzt in Disclosure Day. Hast du den schon gesehen? Ich sage, ja, wie ist er denn? Und ich so. Was soll ich dazu sagen?
Ja.
Aber ich wollte den Leuten nicht direkt ins Gesicht sagen, dass der Film absolut scheiße ist und die gerade dabei sind, 2,5 Stunden und 10 Euro zu vergeuden.
Ja,
Mann.
Ja, vor allem.
Was hätte ich denn sagen sollen?
Guck mal, wenn du jetzt zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, Digga, ganz ehrlich, also wirklich jetzt mal ganz, ganz ehrlich, du verschwendest 2 Stunden deines Lebens. Guck dir den zu Hause irgendwann an, wenn du Bock hast. Aber geh nicht ins Kino. Dann hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Vielleicht. Aber für mich war die Neugierde doch zu groß, zu sagen, okay, vielleicht gehöre ich doch zu diesen 10% oder 20%, die irgendwas rausziehen können aus so einem Film. Ne? Die auch sagen können, okay, Doch, ja, der hat so ein bisschen können, ja. Spielbergsche Magie gehabt oder sowas, ne?
Ja.
Jetzt sind, wieder, sein können, ja. sind wir wieder bei Disclosure Day.
ja,
aber,
ist gut, mein Gott.
Aber der, nein, der hatte, also der hat noch nicht mal so ein Spielbergschen Gag drin gehabt, irgendwie so ein Witz, nee. Dass man sagen könnte, oh, der war gut, der war jetzt aber gut.
Nee, also der Film hatte gar nichts leider.
So diesen Charme oder irgendwas, ne? Dass nee, man
gar nix, ey.
Nichts, also das.
Also ich hoffe, falls Spielberg sich nochmal auf den Stuhl setzt, hat er hoffentlich irgendwie ein besseres Drehbuch am Wickel, ey, weil das ist, boah, das war wirklich fürchterlich. Ich meine, man konnte dem Film ja nicht vorwerfen, er sei schlecht inszeniert gewesen, aber das zugrunde liegende Material war einfach Dreck.
Also das Beste, was von dem Film bleibt, ist, ich hab vor ein paar Wochen noch gesehen, so im Rahmen dieser ganzen Promo-Geschichte haben sie zum ersten Mal die Amblin Archives für eine Kamera geöffnet und dann ist so ein YouTuber mit Spielberg ist der durch die Amblin Archives durchgegangen.
Oha.
Und da haben sie ganz viele Original Props von Amblin Filmen gehabt.
Oha.
Und die hat dann so Spielberg so ein bisschen präsentiert. Das war ganz cool.
Ja,
aber sie sind auch viel zu lange an irgendwelchen Disclosure Day Props hängen geblieben und haben zu lange darüber gelabert.
Ja, gut, klar.
Aber das sah schon sehr nett aus, war schon ganz cool, was Spielberg da auch zu einzelnen Sachen erzählt hat irgendwie. Aber halt vieles auch originale Zeichnungen und so, ne?
Muss ich mir echt anschauen.
Ja, das ist schon ganz nett. Ja, aber wer hätte es gedacht, ne? Jetzt diese Filme, die jetzt irgendwie so laufen. Wir haben A24, wir haben Amblin, wir haben gutes Hongkong-Kino auch irgendwie, ne? Jetzt mit Furious gehabt zuletzt.
Einen guten Film von Blumhouse.
Und dann ist Jason Blum irgendwie so der Beste von allen.
Ja, Mann.
Ja.
Blumhouse besser als
Spielberg.
Ey, dass ich das noch erleben muss,
ja,
muss ich schon fast sagen.
Wer hätte es gedacht?
Ja. Ja, Freunde, also ich irgendwie, mir war es das jetzt. Also ich könnte mich jetzt noch 2 Stunden über Disclosure Day aufregen, aber dann verliere ich nochmal 2 Stunden meines Lebens und ich habe schon 2,5 Stunden verloren, deswegen. Von meiner Seite aus wäre das jetzt hier.
Was hältst du denn von der Idee, wir nehmen uns die schlechtesten Filme unserer liebsten Regisseure und
geil, ich bin dabei.
Das ist ja, zu ranten ist halt einfach, ne?
Ja.
Das könnte man eigentlich mal machen, tatsächlich so,
ja,
ne? Dass man wirklich mal.
Das können wir echt gerne mal machen.
Ist halt echt traurig, dass Spielberg jetzt noch ein bisschen. Also ich finde zum Teil, der hat jetzt echt so ein bisschen mit dem Film seinem Ansehen geschadet. So zum, also mal gucken, wie lange das jetzt noch so anhält, aber ich finde, der hat sich da mit seiner Karriere jetzt echt keinen Gefallen getan. Also.
Nee, same. Also nicht, dass es ihn noch interessieren dürfte, der hat sowieso alles erreicht, was man als Mensch erreichen kann, aber.
Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, Mann, der Film war so ultra schlecht, sondern eher.
Schon schlecht.
Ja, aber ja. Nee, egal. Du hast
noch schlechter für seine Verhältnisse,
ja, Mann, darum geht es
ja
mir
auch.
Ja, du hast ein gutes Schlusswort gefunden. Ich glaube, das sparen wir uns echt mal für eine, weil ich finde auch über Nolan, ne, das wissen wir, weißt du ja, man kann da auch gut. Negatives finden. Ich finde, einige seiner Filme sind nicht ganz tadellos, so wie sie gemacht werden. Ich sage nur Stichwort Inception.
Das wird eine interessante Folge.
Ja. Von daher, liebe Leute, ich hoffe, wir haben euch hier mal so einen guten Einblick in unsere Gedankenwelt des letzten halben Kinojahres mitgegeben. In der Hoffnung, dass das nächste die nächste Hälfte des Mann.
Die zweite Jahreshälfte.
Danke. Dass die zweite Jahreshälfte besser wird. Und ich bin sehr großer Hoffnung, auf jeden Fall, sehr guter Hoffnung. In dem Sinne, du hast das Schlusswort, mein Lieber.
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das die erste Jahreshälfte so gefunden habt, ob ihr uns zustimmt oder auch nicht. Ich meine, ich bin jetzt schon mit einigen dieser Filme auch wieder sehr hart ins Gericht gegangen, aber. Ich habe ja auch scheinbar den Ruf, jetzt ein harter Knochen zu sein. Also, warum auch nicht? Ne? Aber ey, wie gesagt, über Geschmack lässt ihr nicht streiten.
Nee.
Und ich hoffe, dass euch das auch weiterhin nicht davon abhalten wird, euch Filme im Kino anzuschauen. Viele dieser Filme lohnen sich auf jeden Fall im Kino. In dem Sinne, wir wünschen euch einen guten Ritt und viel Spaß im Kino.
Viel Spaß im Kino. Ich habe noch einen kurzen Hinweis zum Schluss. Oder ihr macht es einfach so: Ihr guckt euch Disclosure Day und ähnlich geartete Filme überhaupt gar nicht erst an. Dann habt ihr auch gar keinen Grund dazu. Also dann habt ihr die schlechten Filme nicht gesehen. Weißt du, wie ich meine? Dann habt ihr
Ja.
keinen, ne? Also dann gibt es keinen Grund dazu überhaupt.
So ist es.
Ja.
Schau, ne? Tschüss.
Lasst es einfach bleiben. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.